Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von In My Point of View. Mein Name ist Michaelus und ich begrüße euch recht herzlich zur 15. Folge. Das sind wir wieder. Also, ich bin ja eigentlich schon eine ganze Weile da. Ich habe gerade eben einen Vortrag online gehalten zu meinem neuen Thema Self-Defense for Leaders. Und ich habe mir gedacht, ich nehme die Energie jetzt einfach mit. Ich bin eh gerade so am Reden. Es ist ja auch sehr verwandt miteinander. Auf der einen Seite hältst du halt einen Vortrag vor einem hoffentlich geneigten Publikum. Auf der anderen Seite erzähle ich hier euch Sachen, unterhalte mich mit euch im Podcast. Und wie immer habe ich am Anfang ein Zitat mit dabei, diesmal eins von Ludwig van Beethoven. Der hat gesagt, das Beste, um an dein Übel nicht zu denken, ist die Beschäftigung. So, was steckt da für mich drin? Da steckt für mich natürlich zuerst mal Ablenkung drin. Ja, wenn ich Übel habe und es mir vielleicht nicht so gut geht, dann wissen wir alle, ist es gut, wenn du abgelenkt bist, idealerweise mit was, was dir vielleicht sogar noch Spaß macht. Und dann tust du damit vielleicht sogar noch was Gutes und bäm, schon hast du aus einer doofen Situation, in der du dich eigentlich nur ablenken wolltest, Freude rausgezogen und im Idealfall eben anderen auch noch was Positives beschert, vielleicht sogar auch Freude bereitet. Ich glaube aber auch im Umkehrschluss, dass wenn es an Beschäftigung fehlt und das sehen wir ja auch zum Beispiel in dem Punkt, dass die Kriminalstatistik immer parallel zur Arbeitslosenstatistik steigt, was zum einen damit zu tun hat, dass die Leute halt wenig Geld haben, was aber zum anderen damit zu tun hat, dass die halt einfach keine sinnvolle Beschäftigung haben. Und vielleicht wird ja mein Übel erst dadurch erzeugt, dass ich keine sinnvolle Beschäftigung habe, keine Beschäftigung, die Sinn stiftet, die für mich einen erkennbaren Sinn hat, mit der ich vorankomme oder vielleicht sogar was verändere. Wichtig ist für mich, und da glaube ich fest daran, dass ins Tun kommen, etwas zu tun, auf jeden Fall, sofern es halbwegs sinnstiftend ist, deutlich besser ist als, ja, ich gehe gleich ins nächste Sprichwort rein, den Müßiggang. Das heißt nicht, dass man keine Pausen machen darf. Da habe ich ja jetzt auch schon echt oft und lange drüber geredet. Pausen sind gut und wichtig und richtig. Aber Müßiggang ist eben aller Laster Anfang. Und wenn ich eben nur da hocke und den, heute haue ich es aber raus, lieben Gott, einen guten Mann sein lasse, dann glaube ich, ist das so eine sich selbst unterstützende Mechanik? Und dann werde ich immer unzufriedener und immer unzufriedener. Letztes Mal habe ich ja über soziale Verbindungen und Freunde geredet. Und dieses Mal möchte ich den zweiten Teil dieses Parts machen. Heute möchte ich gerne darüber sprechen, dass neue Hobbys und neue Sachen auszuprobieren echt wichtig sind, weil es ist eine Sache, etwas zu tun und in Beschäftigung zu sein und vielleicht auch was Sinnstiftendes zu tun. Was ganz anderes ist es, was Neues auszuprobieren. Das macht nämlich auch total spannende Sachen mit dir und deinem Gehirn und deiner Lernfähigkeit. Und das Zweite ist das Ehrenamt, das mir persönlich inzwischen sehr wichtig geworden ist. Und damit schließe ich den Blog Soziale Verbindungen und Freizeit dann ab. Nächstes Mal werden wir uns dann in Richtung Produktivität und Organisation ausrichten. Aber heute eben noch über soziale Verbindungen und Freizeit. Und was macht man in seiner Freizeit richtig? Man geht seinen Hobbys nach. Und da ist es, glaube ich, relativ egal, ob man sagt, mein Hobby ist Buch lesen, schwimmen, reiten oder Gitarre spielen. So wie das früher in den, was war das? Ich überlege gerade, Michael Schanze hat das gemacht. 1, 2 oder 3, genau, so hieß die Sendung. Da wurden die Kinder immer interviewt und das war immer irgendwie lesen, reiten, Fahrrad fahren, schwimmen. Das hat sich heute ein bisschen verändert, glaube ich. Heute ist sehr viel mehr Zocken und Computer und so weiter mit dabei, was aber auch okay ist, wenn es im richtigen Maß ist. Und was total spannend ist, ist, wenn man was Neues dazu macht. Ja, jetzt sagt der Michaelus, ich soll was Neues ausprobieren. Und ich hocke jetzt da und denke mir, ich habe ja nicht mal Zeit, meine ganzen alten Hobbys zu machen. Ich habe jetzt schon bestimmt seit 2 Wochen keine Serie mehr geguckt, seit 2 Monaten kein Buch mehr gelesen. Im Kino war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Und irgendwo da unten liegt noch irgendein Spiel, das ich schon lange, lange mal spielen wollte. Aber irgendwie kriegen wir es nicht hin mit Terminen. Ja, wann soll ich denn um Himmels Willen ein neues Hobby anfangen? Und vor allem, warum? Ich glaube, jeder hat so ein bisschen Zeug auf Halde, wo er sagt, boah, das würde ich echt gerne mal machen. Das würde ich so gerne mal ausprobieren. Und dann macht man es halt doch nicht. Und bei mir war das tatsächlich das Fahrradfahren, so blöd, wie das jetzt klingt. Ich war als Kind 80er Jahre und so, da bin ich nur Fahrrad gefahren. Wir hatten ja nichts anderes, ne? Und irgendwann, klar, ich hatte dann mein Auto, Karlsruhe hat ein hervorragendes öffentliches Verkehrsnetz. Die Notwendigkeit war schlicht und ergreifend einfach nicht mehr da. Und dann habe ich irgendwann mehrere Umzüge gehabt und so ein Fahrrad war auch immer ganz blöd hin und her zu tragen. Und der entfernteste Punkt, an den ich irgendwie habe kommen müssen, entweder von Arbeit oder privat, war so 20 Minuten zu Fuß weg. So, da gab es keine echte Notwendigkeit. Und erst in der Reha, ich habe ja schon mal davon erzählt, kam dann die Notwendigkeit hoch, weil da hatten sie mir ja so wenig zu tun gegeben, haben mich richtig runtergefahren. Ich hatte das in einer der vorherigen Folgen schon mal erzählt, dass ich am Anfang maximal eine Anwendung, also eine halbe Stunde zu tun hatte am ganzen Tag, weil es darum ging, erstmal mich runterzufahren, anzukommen und so weiter. Und es wurde dann wöchentlich auch immer gesteigert. Ja, aber am Anfang, ich hatte super schönes Wetter und da habe ich mir ein Fahrrad geliehen. Das war super, dass es da einen Fahrradverleih gab und dann habe ich angefangen, Touren zu fahren. Und irgendwann, als ich schon lange aus der Reha raus war, habe ich angefangen, Touren zu planen, so richtig mit einem Tourenplaner, habe mir dann Komoot gekauft, das soll jetzt keine Werbung sein, aber das ist so eine Wander- und Fahrrad-App, die wirklich für mich genau das tut, was sie soll und damit kann man toll Touren planen und das ging dann so weit, dass ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre später eine super große Tour in meiner Wahrnehmung gemacht habe. Einfach von, wo bin ich gestartet, in Schaffhausen an den Rheinfällen und bin dann den kompletten Rhein entlang gefahren bis Rotterdam. Dort habe ich mich dann mit Freunden getroffen, die aus der Gegend da kamen und dann sind wir noch das letzte Stück rüber geradelt nach Amsterdam und haben dann noch ein paar Tage in Amsterdam verbracht und dann bin ich mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Bei der letzten Tour, die ich jetzt gerade beschrieben habe, da ging es nicht um Perfektion. Mir wenigstens nicht. Ich finde, in Hobbys muss man auch gar nicht so perfektionistisch sein. Ich finde, gerade Hobbys dürfen auch mal auf einem Hobby-State bleiben. Ich habe da teilweise mich auch völlig überschätzt. Also es gibt so eine Etappe, da weiß ich noch, habe ich einen Tag vorher eine sehr lange Etappe gefahren. Das waren dann so 70, 80 Kilometer und ich war ganz schön geschlaucht. Habe aber dann so geplant, dass ich dann eine ganz kurze Tour mache. Ich glaube, es waren so um die 30, 35 Kilometer. Und dann habe ich einen Ruhetag danach geplant. So, und an dem Tag war es super windig und ratet richtig. Ich hatte natürlich Gegenwind. Und ich habe mich irgendwie diese 30 Kilometer durchgekämpft. Das war super anstrengend, teilweise im niedrigsten Gang. Und gefühlt bin ich gestanden. Ich bin kaum vorangekommen. Und dann komme ich an den Rhein, dort, wo eine Fähre sein soll. Und man sieht, da ist auch eine Fähre. Und ich kann auf Google Maps quasi schon erkennen, wo meine Jugendherberge war, in die ich einkehren wollte. Ich habe das Haus auch tatsächlich über den Rhein hinweg gesehen. Nur die Fähre ist eben nur mittwochs und samstags gefahren. Das hat mir damals Google Maps nicht verraten. Und es war Donnerstag. Ja, vielleicht hätte ich da besser planen können. Ich habe auch viel gelernt durch diesen Tag. Das Problem war, ich hatte jetzt die Entscheidung zu treffen, entweder mit Rückenwind die 30 Kilometer zurückzufahren, die ich gerade mich durchgekämpft hatte, und danach wieder gegen den Wind zu fahren oder mich durchzubeißen, ungefähr nochmal so 20, 30 Kilometer weiter zu fahren, weil so viele Brücken gibt es halt dummerweise nicht am Rhein. Weiter gegen den Wind anzukämpfen und dann zu hoffen, dass der Wind sich nicht dreht und ich dann Rückenwind habe auf den letzten 30 Kilometern zurück. Ich war so ganz kurz davor, mein Rad einfach in den Rhein zu werfen, mir ein Taxi zu rufen und nach Karlsruhe zu fahren. Es war aber so Höhe Xanten und das hat mich zum Glück ein bisschen nachdenken lassen. Und ich habe mich dann durchgekämpft, ich habe es dann auch geschafft, aber da musste ich, und das ist das, was ich sagen wollte, da wo ich eigentlich drauf raus wollte, da musste ich dann einfach auch umplanen und dann habe ich halt nicht einen Ruhetag gemacht, sondern zwei, weil ich einfach so dermaßen kaputt war, ich konnte gar nichts mehr. Am Ende, und das ist jetzt der Rückschluss zu der Frage, ja, wann soll ich denn das alles machen, ja, dann, wenn du es einplanst, dann, wenn es dir wichtig ist. Und das kennt ihr jetzt auch schon von mir. Ja, Freizeit darf gerne organisiert sein. Sie darf gern planvoll sein. Und sie muss, glaube ich, auch geplant werden, weil sonst kriegt man es nicht rein. Und solange das nur ein frommer Wunsch ist und man so gerne mal Schlittschuhlaufen lernen möchte, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Wenn ich irgendwas haben will, dann muss ich mir vielleicht auch einfach mal die Nummer von einem Lehrer raussuchen und sagen, bring es mir bei, was kostet es denn, was für ein Intervall machen wir denn, wie gehen wir denn weiter vor? Reserviere ich mir dafür keine Zeit, wird es nicht passieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es sich lohnt, Neues auszuprobieren. Ja, und warum? Ich glaube, gerade im Punkt auf das Fahrradfahren war das ein sich selbst wiederentdecken. Für mich mal ganz davon abgesehen, dass es mir körperlich natürlich einige Vorteile gebracht hat. So ein bisschen mehr sportlich sein hilft uns, glaube ich, allen. Wenn das was ist, was wir noch nicht kennen oder was wir schon zu großen Teilen vergessen haben, dann ist es ja auch so ein bisschen, sich auf Sachen einzulassen, auf Unbekanntes sich einzulassen. Und das kostet Mut. Und dann sind wir, und das Bild kennt ihr alle, in dieser wunderbaren Lernzone und vielleicht sogar in dieser Wachstumszone. Wir müssen halt nur diese Angstzone überwinden. Und die flüstert einem gerne mal irgendwelche Sachen ein, von wegen, ah, tu das nicht. Schaffst du ja eh nicht. Jetzt bist du über 50, Michaelus. Was willst denn du jetzt bitte anfangen mit Gitarre spielen? Wer weiß, ob du überhaupt noch mal irgendwo an einem Lagerfeuer sitzt, wo du damit angeben kannst. Andere Meinungen können da ganz groß sein, von wegen so, ah, ich weiß nicht, ob du das wirklich hinkriegst. Bist du echt der Typ für Snowboarden? Übrigens, ja, bin ich, und ich habe wahnsinnig Spaß dabei gehabt, das zu lernen. Inzwischen ist das jetzt auch schon wieder eine Weile her. Habe ich aber für mich abgehakt, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Und dann habe ich mir ein paar Tageskurse rausgelassen, bin ein paar Pisten runtergefegt, habe mir das Steißbein dabei gebrochen, habe weitergemacht und dabei gelacht. Und das hat mir super viel gebracht, weil ich was gelernt habe. Ich habe mir ganz viel Wissen aneignen können. Ich habe mein Mindset verändert. Ich war plötzlich der Typ, der snowboarden konnte und nicht mehr der Typ, der Angst davor hat, dass es glitschig und rutschig ist auf dem Schnee. Ich habe mich meinen Ängsten und meinen Herausforderungen gestellt und bin dahin dann wirklich gekommen, dass ich durch solche Aktionen, jetzt nicht durch Snowboarden per se, aber durch solche Aktionen halt einfach gelernt habe, rauszufinden, was ich denn wirklich will, was mir denn wirklich Spaß macht und was vielleicht ein echtes Ziel ist und was vielleicht einfach nur irgendein interessantes Teil ist, wo man mal hinguckt, und auch da kann man reinschnuppern. Ich kann mir meine Ziele so setzen, wie ich das will. Ich kann jetzt entscheiden, will ich Gitarre spielen lernen und in irgendeiner coolen Coverband spielen, oder will ich einfach mal ein bisschen auf der Gitarre rumklampfen können und vielleicht ein, zwei Songs für den Hausgebrauch runterspielen können. Das ist ja meine Entscheidung. Ich lerne neue Leute kennen dadurch. Sei es, dass ich den Lehrer kennenlerne. Ich habe eine Zeit lang Sprechunterricht gemacht und ich habe ein super Verhältnis zu meiner Sprechtrainerin gehabt. Ganz großartig und ganz neue Perspektiven kennenlernen dürfen. Wenn du Sachen machst, die mehrere zusammen machen, irgendwelche Vereinsgeschichten, dann lernst du neue Leute kennen. Dein Freundeskreis verändert sich und wird vielleicht größer, du bekommst neue Perspektiven. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ich habe Me-Time. Wenn ich zu Hause sitze und Gitarre übe, wenn ich zu Hause sitze und Englisch lerne, was vielleicht jetzt kein klassisches Hobby ist, aber ich betrachte so ein bisschen wie ein Hobby, das natürlich auch noch einen echten Nutzen für mein Business hat, dann ist das Me-Time. Genauso wie wenn ich meine Vinylplatten anhöre, dann ist das Me-Time, dann bin ich mit mir selbst. Wenn ich Gitarre übe, wenn ich singen übe, und ja, das ist gerade so eins meiner Projekte, dann ist das Me-Time. Dann mache ich das für mich und dann bin ich mit mir, und das ist ein ziemlich cooles Ding, weil das auch Zeit ist, die ich sonst nicht für mich reserviere. So, und wie machen wir das Ganze jetzt? Es kommen wieder so die Klassiker. Wir müssen es halt einfach machen. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, plant euch Zeit dafür ein, nehmt euch was vor, setzt euch realistische Ziele und macht dann einfach. Und macht vor allem Fehler und feiert die. Ich möchte nicht wissen, was meine Nachbarn über mich denken, wenn ich hier meine Lieder trällere. Und ich habe einen Höllenspaß dabei. Manchmal ist es ganz arg peinlich, wenn ich dann merke, dass ich tatsächlich gehört worden bin. Gerade wenn ich vor meinem Gesangslehrer singen muss, dann schäme ich mich immer ganz arg. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Jim Morrison, von dem Doors-Sänger. Der hat ja früher immer mit dem Rücken zum Publikum seine Show angefangen. Nicht, weil er das für einen coolen Move gehalten hat, sondern weil er sich tatsächlich am Anfang nicht so richtig getraut hat. Und den habe ich mir geklaut, und in dem Moment, wo ich niemand anders gesehen habe, konnte ich die dann auch ausblenden und dann konnte ich auch vor mich hinträllern, und das war immer noch so ein bisschen peinlich, aber lang nicht mehr so, wie wenn ich das Gesicht gesehen habe. Also vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie bei der kollegialen Fallberatung, wo ich dann den Beratenden bitte, wenn wir unsere Lösungsdusche machen, hinter eine Wand zu sitzen, weil wir wollen ja nicht an seinem Gesicht, an seiner Gestik, an seiner Mimik ablesen können, ob wir gerade auf der richtigen Spur sind, weil wir damit vielleicht, auch wenn der gleich mal den Kopf schüttelt, eine Idee, die später noch gut werden könnte, verwerfen würden. Ausprobieren. Einfach mal machen. Es auch akzeptieren, dass es mal richtig doof wird und dass man Fehler macht. Ganz, ganz wichtig. Und geduldig sein. Geduldig mit mir selbst sein. Und ich kann das wunderbar mit meinen Klienten, ich kann das wunderbar mit meinen Teams, ich kann das sogar mit meinen Kollegen. Nur mit mir bin ich manchmal ganz schön ungeduldig. Das ist auch immer wieder spannend. So die ersten, ich würde sagen, 10 Takes vom Podcast, die ich einspreche, werden alle wieder gelöscht. Einfach, weil ich so unzufrieden mit mir bin, weil ich so wenig Geduld mit mir habe, weil ich perfektionistisch sein möchte. Und das müssen wir gar nicht. Es ist völlig normal, dass wir nach 3 Stunden Gesangsunterricht, selbst wenn wir ein Naturtalent sind, und das bin ich bei weitem nicht, auch wenn mein Lehrer da immer sehr gnädig mit mir ist, ich bin's nicht so sehr mit mir, aber es ist doch völlig normal, dass du nicht so gut singst wie jemand mit einer klassischen Ausbildung, der das sein Leben lang macht. Also zum einen Erwartungshaltungsmanagement, da dürfen wir sehr gnädig mit uns sein. Zum anderen auch geduldig, weil das braucht vielleicht auch einfach seine Zeit, sonst wäre es ja auch nichts wert. Wenn jeder nach 2 Stunden Gitarre spielen könnte wie Jimi Hendrix, was würde es denn dann noch bedeuten? Ich finde es ziemlich cool, wenn ich Fortschritte mache, wenn ich den Progress sehen kann und wenn ich dann... Ganz früher habe ich das mal gemacht mit so einem CD-Buch, also einem Buch und einer CD. Und dann konnte ich dann irgendwann Marmorstein und Eisenbricht spielen. Nicht, dass mir das Lied gefallen hat, aber ich konnte es spielen und ich konnte es fehlerfrei spielen. Und das war cool. Und dann bin ich ans nächste Lied rangegangen. Heute zum Glück darf ich Lieder lernen, die mir ein bisschen mehr Spaß machen. Das hilft tatsächlich. Damals gab es halt einfach nur das, was es da so gab. Und auch das hilft uns. Erfolge feiern, Überraschungen, das, was wir unseren Teams immer wieder predigen. Aber dafür muss ich erstmal Erfolge definieren. Und wenn ich dann gleich sage, mein Ziel ist es, in einer Deep Purple Coverband zu spielen, dann ist das vielleicht extrem motivierend, weil das ein tolles Ziel für jemanden sein kann. Aber sind wir mal ehrlich, das ist kein Ziel, das wir in den nächsten Jahren erreichen, außer es ist eine echt schlechte Deep Purple Cover Band. Macht kleine Schritte. Ja, und vielleicht ist es dann halt erstmal Marmorstein und Eisenbricht, dam dam. Ja, und dann, wenn wir diese Erfolge feiern, wer weiß, vielleicht wird der ein oder andere ja dann tatsächlich so gut, dass er es zu was bringt, in Anführungsstrichen. Mir wird schon reichen, wenn ich außer mir vielleicht noch dem einen oder anderen ein bisschen Freude schenken kann. Und wenn es nur auf einem Teamtag irgendein Lidl ist, das ich da zum Besten gebe, oder tatsächlich mal bei einem Grillabend irgendwie ein bisschen rumklampfen kann. Das fände ich schon als Langziel sehr gut. Als mittelfristiges Ziel ist es tatsächlich einfach bei mir in der Wohnung sitzen, ein bisschen vor mich hin klimpern und Spaß haben. Spaß habe ich tatsächlich, und ich bin mal wieder der Überleitungskönig vor dem Herrn, wenn ich anderen Leuten Gutes tue. Das versuche ich in meiner Arbeit jeden Tag. Emendare hat als Slogan positive Kräfte entfesseln, und das ist einer der Gründe, warum ich damals bei dieser Firma angefangen habe, weil ich glaube, dass es eine gute Sache ist mit diesem positive Kräfte entfesseln. Ich glaube, es gibt sehr viel, das da entfesselt werden kann und auch sollte, und deswegen ist irgendwann mal das Ehrenamt in mein Leben gekommen, weil ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist für das soziale System, in dem wir leben, dass wir auch was zurückgeben, gerade wenn wir es können. Es gibt so viele Leute, denen es sehr, sehr viel schlechter geht, auch wenn wir mal einen echt schlechten Tag oder eine echt blöde Woche hatten. Und ich glaube, diese Hilfe zu geben ist nicht nur indiziert, sondern auch notwendig. Und Ich ziehe da tatsächlich sehr viel ganz egoistisch für mich dabei raus. Ich habe wahnsinnig große Freude am Helfen. Wahrscheinlich bin ich schon auch so ein bisschen im Helfersyndrom verhaftet. Aber warum nicht eine Tugend aus der Not machen? Ich bin halt so, wie ich bin, und in dem Punkt will ich mich auch gar nicht groß ändern. Ich finde das ziemlich okay, anderen Leuten zu helfen. Ich mag das sehr. Und ja, ich glaube nach wie vor, dass das System das braucht, und wer weiß, man kann da ganz schnell in was reinkommen und dann steckt man da selber drin. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich einen Burnout hatte, und mit dem Burnout habe ich eine, ja, ich nenne es immer Briefkastenangst entwickelt. Ich habe mich um viele Sachen nicht kümmern können, und dann irgendwann sind einfach Rechnungen aufgelaufen. Ich wurde von der Steuer geschätzt. Ich habe damals noch ein Gewerbe im Nebenerwerb gehabt, und das war alles ganz schön schwierig, und ich wusste wahrscheinlich, ich muss ehrlich sagen, das ist eine Zeit, die verwischt bei mir ganz schön, aber wahrscheinlich war mir das bewusst oder unbewusst schon klar, dass ich gar nicht mehr alle bedienen kann, die da an mir ziehen. Und was macht man da als klug denkender Mensch? Richtig, man stellt sich hinter den Baum, verschließt die Augen, hält die Hände davor und geht davon aus, dass die anderen einen dann nicht finden. Sprich, ich habe meinen Briefkasten nicht mehr aufgemacht. Weil ich wusste, da sind ja immer ekelhafte Rechnungen und Mahnungen drin und ich kann die gar nicht bezahlen. Und dann bin ich jedes Mal, wenn ich an meinem Briefkasten vorbeigelaufen bin, also mindestens zweimal am Tag, einmal zur Arbeit hin, einmal von der Arbeit nach Hause, an diesem Briefkasten vorbeigelaufen und habe mir gedacht, Gott sei Dank, viele Rechnungen und Mahnungen. Und es wurden komischerweise immer mehr, weil es hat sie ja keiner rausgeholt. Und irgendwann, und da bin ich diesem Menschen sehr, sehr dankbar, hat mein Postbote mir ein Post-it dran gehängt, auf dem stand: Lieber Herr Kaufmann, bitte leeren Sie Ihren Briefkasten, ich kriege keine Briefe mehr rein. Das Ding war so voll, dass einfach selbst mit Gewalt kein Brief mehr in diesen blöden Briefschlitz gepasst hat. Und warum auch immer hat das zum Glück damals sehr nachgehallt bei mir. Und ich bin damals dann mit einer ganz großen Plastiktüte an meinem Briefkasten, habe die ganzen Briefe rausgeholt, habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin zur Caritas gefahren. Die hatten da eine Schuldnerberatung, das habe ich in diesem Internet nachgeguckt, von dem alle reden, und habe gesagt: Hier, Hilfe, ich kriege das nicht mehr hin, ich habe den Überblick verloren, ich habe eine Riesenpanik, diesen blöden Brief aufzumachen, obwohl ich ungefähr weiß, was drin ist. Und die haben mir geholfen. Die haben mir wahnsinnig geholfen. Ich hatte eine wunderbare Sachbearbeiterin und wir haben das ganze Thema, das war ja auch nicht viel. Also es war jetzt nicht so, dass ich mit mehreren 10.000 Euro verschuldet war. Das waren ja lauter Kleinigkeiten, die dann teilweise von 50 Euro mit Mahngebühren plötzlich bei 200 Euro waren. Und innerhalb von 3, 4, 5 Monaten hatten wir das alles wieder erledigt. Aber ich hätte das damals wahrscheinlich auch dem Burnout geschuldet, einfach nicht geschafft, allein anzugehen. Und irgendwann, einige Jahre später, habe ich mich an diese Situation erinnert, als ich mal zu Hause rumgesessen bin. Das war wirklich so ein Nachdenk- und Musikabend, und habe mir gedacht, eigentlich ist es Zeit, was zurückzugeben. Ich glaube tatsächlich, dass Zusammenleben, dass unser Sozialsystem so funktioniert. Und ich habe lang hin und her überlegt, was ich denn so tun kann. Und dann bin ich tatsächlich auf die Tafeln gekommen, die ja auch an der Caritas dranhängen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Tafeln eine Sache sind, mit denen, oder dass wir unterstützen sollten, die wir unterstützen sollten. dann habe ich mich informiert, was es so gibt und bin über die Bayertheimer Tafeln hier in Karlsruhe gestolpert. Die sind ganz nah an mir dran. Und dann habe ich mit denen geredet, was die so brauchen und was denen so hilft und was ich denen Gutes tun kann. Und da kam relativ schnell raus, dass entweder Geld oder Sachspenden hilfreich sind, die Arbeiten, die da zu machen sind. Ich habe da auch ein paar Wochenenden mal mitgearbeitet. Aber da haben sie eigentlich genug Leute, die aufstocken oder sich ein kleines Zubrot oder vielleicht auch mal das eine oder andere, was es im Laden gibt von den Tafeln, dazu verdienen. Das Problem ist, sind die Spenden. Und das Problem sind vor allem die Geldspenden, weil auch damals war das schon so, viele Leute da gar kein Gespür dafür haben. Und dann habe ich mir überlegt, ich war eh gerade am Abnehmen und ich habe mich daran erinnert, dass ich irgendwann mal in den frühen 80ern eine Talkshow gesehen habe, ich glaube von Vera Intveen, also echt lange her. Damals habe ich Nachtdienste gemacht und da kam abends bzw. nachts immer die Wiederholung vom Tag und es gab halt einfach wenig andere Unterhaltung. Ja, ich versuche mich hier gerade zu rechtfertigen, weil es mir echt peinlich ist, dass ich so einen Quatsch irgendwann mal geguckt habe, aber ist jetzt auch ein paar Jahre her und ich habe daraus gelernt. Auf jeden Fall war das eine Talkshow und da ging es ums Abnehmen und dann hatten die halt so Kandidaten und die hatten sie wahrscheinlich dann vor ein paar Wochen und Monaten schon mal in der Sendung und dann haben die halt erzählt, was sie so vorhaben und was sie machen und dann gab es so quasi, so wie beim Biggest Loser heißt das, glaube ich, das habe ich nie gesehen, so eine Challenge, wer schafft am meisten. Und die haben damals gezeigt anhand von Butterstücken, wie viel Kilo Fett sie verloren haben. Und irgendwie, warum auch immer, kam mir dieses Bild wieder in den Kopf und ich habe mir gedacht, das ist ja eine geile Sache, das mache ich auch. Und dann mache ich das einfach so, immer wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, bringe ich einfach Butter zu den Tafeln. Bei 10 Kilo bringe ich 10 Kilo Butter, bei 20 Kilo bringe ich 20 Kilo Butter und so weiter und so weiter. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und ich hatte so tolle Begegnungen und Gespräche durch diesen Kontakt, durch dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Ehrenamt, mit den Tafeln zusammen. Ich habe Leute getroffen, mit denen ich wahrscheinlich nie im Leben gesprochen hätte. Und das war toll. Das war großartig und die haben sich auch wirklich für mich interessiert und die fanden das toll. Natürlich zum einen, weil ich Spenden ran geschafft habe, zum anderen haben die natürlich aber auch über die Zeit gesehen, wie ich immer weniger und immer weniger geworden bin. Damals war ich weit über 180 Kilo, ich glaube 186 oder 187 Kilo hatte ich da. Als ich aufgehört habe, damit war ich so bei 125 Kilo. Also ich habe da auch einiges für mich bewegt und das hat mich wahnsinnig motiviert, nicht einfach nur abzunehmen, um abzunehmen, das war auch eine gute Motivation für mich, aber für andere auch was Gutes zu tun. Ich habe richtig entgegengefiebert, wann die nächsten 10 Kilo fällig sind und habe dann manchmal auch vielleicht die eine oder andere unkluge Sache gemacht, einfach nur um den Vorgang des Abnehmens zu beschleunigen, um die nächste Zehnergrenze zu erreichen. So viel Dankbarkeit, ernst empfundene Dankbarkeit. Und die Mitarbeiter von der Tafel, die hatten da ja gar nichts direkt davon, sondern die haben es ja dann einfach nur in ihren Laden eingeräumt und haben es verkauft. Aber die waren so glücklich, dass jemand da ist und auch versteht, dass das notwendig ist, dass dieses Nächstenliebe-Ding durchaus auch manchmal in Form von materiellen Gütern passieren darf. Dass jemand sich für sie interessiert und das auf beiden Seiten. Also ich fand die Menschen total spannend und die Menschen fanden mich total spannend. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da haben sich tiefe Freundschaften ergeben, aber das muss es ja auch gar nicht. Aber wenn wir uns getroffen haben, dann haben wir gute Gespräche gehabt und ich finde das auch super erdend und super spannend, da mal einen Blick reinzuwerfen und zu realisieren, wie privilegiert wir sind, wie gut es uns geht. Ja, und wir glauben, wenn es in der Kantine mal das Lieblingsessen nicht mehr gibt, weil zu wenig davon da war oder man zu spät gekommen ist, ist unser Leben hart. Nein, ist es nicht. Und diese Menschen sind auf uns angewiesen, extrem sogar. Die Realität ist leider sehr, sehr ernüchternd. Die Tafeln und die Caritas sprechen von einer Spendenmüdigkeit, gerade jetzt seit den letzten Jahren, wo es vielleicht auch nicht mehr so rosig mit unserer Wirtschaft ist, wie es vielleicht noch vor 5 oder vor 10 Jahren war. Und ich glaube tatsächlich nicht dran, dass es eine Spendenmüdigkeit ist. Ich glaube, die Leute sind nicht müde zu spenden. Ich glaube, die Leute sind einfach vorsichtig geworden, weil man weiß ja heute nicht, ob nicht vielleicht morgen die Heizkosten oder die Stromkosten dich auffressen. Ich bin da auf einem sehr hohen Niveau jammernd, aber ich habe auch mal bei 50, 55 Euro gestartet vor Corona, den ich im Monat für meinen Strom gezahlt habe. Inzwischen bin ich bei 175 und hoffe, dass ich ein bisschen was zurückbekomme. Und wie gesagt, ich sehe durchaus, dass ich da privilegiert bin. Ich sehe durchaus, dass ich das halt kann und mir auch erlauben kann, hier einen Haufen technische Geräte zu haben und im Homeoffice zu arbeiten. 175 Euro tun einer kleinen Familie, wo vielleicht nur eine Person arbeitet und die andere bei den Kindern ist, ganz schön weh. Und wenn du selber nicht so viel hast, wenn du selber vielleicht eine große Unsicherheit mit dir rumträgst, wenn du nicht weißt, was morgen ist, dann klar, dann spendest du vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht hast du auch schlicht und ergreifend einfach nichts über. Gerade deswegen müssen, dürfen, sollten wir, die vielleicht ein bisschen mehr haben, uns immer wieder daran erinnern, dass das ganz wichtig ist, was zurückzugeben, weil immer mehr Tafeln schließen, das ist tatsächlich Fakt. Und jedes bisschen, jede kleine Spende, und wenn es nur eine Butter ist, zählt. Was ich tatsächlich mache, ist, der Aldi hier in Bayertheim ist ganz in der Nähe von den Tafeln. Und immer wenn ich so groß Konserven und Zeug bei Aldi einkaufe, dann kaufe ich so eine Tasche oder zwei für die Tafeln mit und bringe die denen einfach vorbei. Das sind 100 Meter Umweg für eine echt gute Sache. Und natürlich bin ich weiter dran, auch wenn es zwischenzeitlich dann mal ein bisschen mit dem Gewicht hochging. Aber das Commitment ist immer noch da. Und immer wenn ich von oben nach unten an der Zehnergrenze komme, kriegen die nächste Lieferung Butter. Und ich hoffe, dass die Tafeln in Bayertheim uns noch ganz lang erhalten bleiben und hoffentlich auch ganz viele andere dieser Einrichtungen. Es ist schlimm genug, dass es solche Institutionen überhaupt geben muss. Aber ich glaube, wir brauchen uns, das Sozialsystem. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber vielleicht seht ihr es mir nach, weil es mir wirklich wichtig ist. Und ich brauche wenigstens diese Erdung. Was es noch mit mir gemacht hat, ist, mich ganz schön demütig zu machen. Eben zu realisieren, wie gut es mir geht und wie einfach, wie schnell es passieren kann, dass das weg ist. Ich habe von Schicksalen gehört, selbst wenn ich da ein bisschen rausstreiche, weil ich mir denke, ha, vielleicht erzählt er mir jetzt auch einfach die Version, die er gerne hätte, sind es trotzdem sehr tragische Schicksale. Und ich glaube, viele von diesen Schicksalen stimmen. Und bei denen geht es halt wirklich darum, dass die ohne solche Einrichtungen nicht überleben können. Jeder von uns kann seine Talente in irgendeiner Form im Ehrenamt einbringen. Ein Ex-Kollege von mir und Freund liest Kindern vor und bringt denen dadurch halt auch ganz viel bei. Ich kenne Menschen, die gehen für alte Leute einkaufen. Wir haben hier im Haus eine Nachbarin, die macht ganz viel in der Nachbarschaftshilfe und unterstützt alte Leute bei Ärztegängen, bei irgendwelchen Bürokratiegeschichten, Formulare ausfüllen etc. etc. Andere spenden einfach was. Ich kenne Menschen, die sind aus der Kirche ausgetreten und spenden diesen Kirchensteuerbeitrag, den sie normalerweise zahlen würden, an eine Hilfsorganisation. Es gibt super viele Möglichkeiten und jeder kann da, glaube ich, ein bisschen was tun. Und wie ich eben schon gesagt habe, es kostet ja nicht mal Zeit, weil wenn ich bei Aldi einkaufen gehe, einfach diesen 100 Meter Umweg zu machen und einfach ein, zwei Tüten voller Sachen, die die brauchen können, abzugeben, das kostet mich keine 5 Minuten. Und das ist es auf jeden Fall wert. So, jetzt höre ich aber auf mit der Werbung für die Tafeln und für ehrenamtliche Tätigkeiten. Und ich höre auch langsam auf mit der Podcast-Folge. Wir haben ja jetzt auch schon fast wieder 45 Minuten. Ich würde dir als Hausaufgabe anbieten, dass du dir einfach mal bis zur nächsten Folge ein bisschen Zeit nimmst. Vielleicht eine Stunde, vielleicht auch zwei, je nachdem, was es ist. Und überlegst, gibt es denn von diesen Sachen auf deiner Liste, die du schon lange mal tun willst, die du schon lange mal ausprobieren willst, irgendwas, wo du sagen kannst, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Vielleicht ist das ja mein neues Hobby. Vielleicht mache ich das ja jetzt mal eine Zeit lang regelmäßig. Und dann plan dir einen Zeitslot in der Woche, vielleicht zwei, wenn das möglich ist, je nachdem, vielleicht auch nur einen alle 2 Wochen, aber plan dir was ein und mach's, probier es aus. Und es muss gar nichts Großes sein, das kann sein, dass du sagst, ich möchte ganz gern einfach mal wieder sonntags spazieren gehen. Manchmal ist der Sofamagnet so heftig, dass er dich das ganze Wochenende nicht aufstehen lässt und das ist vielleicht auch mal okay, aber vielleicht hast du ja auf deiner Liste stehen, dass du schon lange mal ein bisschen mehr vom Schwarzwald sehen möchtest und dann kombinier es doch einfach. Und den Schwarzwald nenne ich jetzt bloß, weil er halt bei mir vor der Haustür ist, bei euch ist es halt vielleicht der Hunsrück oder sonst was. Und dann kann man ja so sternfahrtmäßig einfach Sachen ausprobieren. Dann fährt man 20 Kilometer irgendwo hin, geht eine Stunde oder zwei spazieren, trinkt vielleicht ein lecker Käffchen und fährt wieder nach Hause und man hat einen richtig tollen Sonntag verbracht. Vielleicht ist ja aber auch was anderes dabei und du entscheidest dich dafür, irgendwas zu tun, was vielleicht anderen in irgendeiner Form hilft. Vielleicht kannst du Hobby und Ehrenamt verbinden und das ist keine Erwartung von mir, das ist einfach nur eine Möglichkeit. Vielleicht ist es ein Spieleabend, den man einmal im Monat mit Freunden macht. Vielleicht ist es auch irgendwas Handwerkliches, vielleicht irgendwelche Handarbeiten oder irgendwelche Figuren bemalen oder. Ich glaube, ihr wisst am besten, was ihr alles auf eurer, das wollte ich schon lange mal ausprobieren, Liste habt. Die wird aber immer länger. Das ist wie der Pile of Shame, wenn man irgendwie bei einschlägig bekannten Spieleanbietern und Spieleplattformen ist. Man hat immer mehr Spiele, als man eigentlich spielen kann. Pro-Tipp, wenn man anfängt, die abzuarbeiten, dann werden es auch weniger. Gut, das war's. Ich glaube, all diese Sachen, die ich heute so erzählt habe, können ganz viel bringen. Die können den Connect zu dir herstellen, die können Me-Time bringen, die können dich dankbar und demütig machen für das, was du bist, in welcher Situation du bist. Und die können dir helfen, anderen Menschen zu helfen, dich mit anderen zu connecten und die Welt vielleicht ein ganz kleines bisschen heller zu machen. Jeder hat da seine Möglichkeiten und kann daran wachsen. Es ist nie zu spät, was Neues auszuprobieren. Und wie gesagt, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren sehen wir uns auf einer Bühne und rocken zusammen. Sag niemals nie in diesem Punkt. Und ich sag, schön, dass ihr dabei wart. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine großartige Zeit mit neuen Sachen. Bis dann.